So, liebe Geschwister, ich bedauere das ein bisschen, dass heute so viele gekommen sind, weil ich habe an sich gedacht, wir machen heute ein Seminar. Und wo ich noch an der Hochschule war, hieß es, ein Seminar darf nicht mehr als aus 20 Personen bestehen, weil da niemand den Mut hat, etwas zu sagen. Und ich hoffe, dass keine falschen Hemmungen da sind, so wie jetzt eben beim Lied, sondern dass jeder einfach auch frisch und frei Fragen stellt oder seine Kritik äußert oder auf maßvolle Weise sein Unverständnis zum Ausdruck bringt. Ich möchte noch kurz auf gestern eingehen. Wir haben uns einfach mal daran erinnert, dass Gott die Ehe gegeben hat. Wir gehen davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gott unser Schöpfer ist und dass er als Schöpfer alles so gemacht hat, wie es gut für uns ist. Dass er nicht jemand ist, der Freude daran hat, uns eine Reihe von Fallstricken im Leben hinzulegen, wo wir ständig drüber stolpern und er sich die Hände reibt und sagt, siehst du, ohne mich geht es nicht. Sondern Gott hat es gut gemacht und er hat uns auch in seinem Wort die Dinge so mitgeteilt, wie sie eigentlich gut sind. Eine gute Betriebsanleitung. Das Phänomen, was wir heute haben, ist, dass wir, und ich möchte mal jetzt das, was wir gestern behandelt haben, an Negativem, auch wirklich damit abschließen, was sich in der Welt abspielt, an Chaotischem im Bereich menschlicher Beziehungen. Und ich habe dabei noch den Beziehungen zwischen Mensch und Tier ausgeklammert, der auch noch auf uns zukommt. Dass wir im Bereich der Christenheit eine große Not innerhalb von Ehe und Familie haben. In der letzten Woche hat in IDEA, vielleicht kennen das manche, das ist der Informationsdienst der Evangelischen Allianz, ein Leiter eines christlich-psychologischen Seelsorgedienstes seine Meinung geäußert zum Thema Familie und auch Züchtigung von Kindern. Und ihr habt vielleicht von diesem Fall gehört, wo eine Familie mit 15 Kindern in Deutschland existiert, die also von Kerner über Christiansen durch die ARD gereicht wird und wo dann jeder seine Interviews mit den lieben Leuten macht. Und er hat dort unter anderem gesagt, dass er Christ ist und dass er auch schon mal es für nötig befunden hat, seinen Sohn mit dem Gartenschlauch zu bearbeiten, in Form einer Züchtigung. Das hat ihn jetzt vor das Gericht gebracht und er wird einer ordentlichen Strafe entgegensehen. Wenn dieser Mann seine 15 Kinder abgetrieben hätte, beziehungsweise seine Frau, wäre ihm in Deutschland nichts passiert. Sodass wir heute also auch irgendwo rekapitulieren müssen. Ach so, was ich sagen wollte, und in dieser Zeitschrift, die über diese Familie berichtet hat, schreibt dann dieser Leiter eines christlich-psychologischen Seelsorgedienstes, dass er also entsetzt ist, dass es christliche Familien gibt, die in so einer perversen Weise mit ihren Kindern umgehen und dass einfach mit aller Gewalt und Entschiedenheit durchgegriffen werden muss, damit dort wieder Ordnung einkehrt. Und die Frage ist jetzt für mich als Christ, ich habe ein Angebot von über 50 christlich-psychologischen Ehe- und Familienberatungsstellen. Wenn ich ein Problem habe, was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich denn eigentlich hin? Denn jeder sagt mir etwas anderes. Ich habe in der Vorbereitung mit diesem Thema eine Vielzahl von Büchern gelesen und nach jedem Buch wurde ich eigentlich unglücklicher, bis auf wirklich wenige gute Bücher, die ich mitgebracht habe. Und unter anderem gibt es einen Menschen, der auch eine Bibelschule durchlaufen hat, der jetzt auch in der Nähe von Berlin eine Eheberatungsstelle gegründet hat und der seine Prinzipien von Eheberatung niedergeschrieben hat in einem Buch. Und er schreibt, ich fasse das einfach mal kurz zusammen, wenn zum Beispiel Leute sich verlieben und sie entscheiden sich dafür, vor der Ehe Geschlechtsverkehr zu haben, sie müssen das einfach selber wissen. Es kann sehr schön sein, es kann aber auch für die Beziehung hinterher belastend sein. Aber er würde auf keinen Fall in diesen Prozess der Zusammenführung irgendwie eingreifen wollen. Man muss das einfach auch den Leuten überlassen, wie sich ihre Beziehungen gestalten. Und ich denke, dass es dann umso mehr an der Zeit ist, dass wir heute den Mut haben und nicht so, ich habe heute schon den Schlips weggelassen, ja, nicht so als Hau drauf und so von oben und dass die liebe Jugend nicht denkt, es kommt wieder so ein Oller, so ein Spaßverderber und will wieder alles verbieten, dass wir das irgendwie klar machen, entweder wir halten uns komplett an Gottes Anordnungen in Bezug auf Ehe und eheliches Zusammenleben, oder wir haben eben keine Garantie, dass wir wirklich ein glückliches und erfülltes Leben zusammen haben werden. Das ist eigentlich die Alternative, vor die Gott uns stellt. Und das finde ich das macht Gott auch anziehend. Er sagt, ich gebe dir etwas Gutes, aber das Gute ist verbunden mit Regeln, die ich aufgestellt habe als Schöpfer. Und es liegt jetzt in deinem Ermessen, ob du die Regeln akzeptierst oder ob du sagst, einige Regeln kann ich nachvollziehen, die verstehe ich, andere verstehe ich nicht, die passen auch nicht mehr in meinen Kulturkreis und deswegen möchte ich die einfach negieren. Sodass ich folgenden Plan habe, ich möchte gerne etwas sagen über einen christlichen Ehemann. Das wird einen größeren Raum einnehmen und deswegen hoffe ich, dass ihr noch alle munter seid. Der zweite Teil möchte ich etwas sagen, wie Gott sich eine christliche Ehefrau vorstellt. Der wird etwas kürzer werden, weil ich eben auch keine Frau bin. Ich habe also lange meine Frau befragt, wie sie sich das vorstellt und welche Erkenntnisse sie aus der Schrift gewonnen hat, damit ich hier möglichst authentisch auftreten kann. Und dann möchte ich im letzten Teil, nachdem wir da was gegessen haben, doch noch etwas sagen, wie wir unsere Ehe pflegen sollen und wie wir, wenn nötig, sie auch heilen können. Damit die Sache übersichtlich bleibt oder wird. Werner, wie war das? Ach so, rum. Auch nicht? Okay. Ja. Für den christlichen Ehemann gelten grundsätzlich drei Säulen, aus die sein Leben besteht. Und auf diese drei Säulen möchte ich eingehen. Es macht keinen Sinn, wenn ich euch jetzt überschütte mit tausenden von Bibelstellen, die ihr sind so alle wieder vergesst, sondern ich möchte mich auf drei Sachen beschränken und genauso auf drei Säulen, die eine christliche Ehefrau betrifft. Diese drei Säulen nennt Gottes Wort explizit: Lieben, Führen und Disziplin. Und wir wenden uns gleich der ersten Säule zu. Und das betrifft Lieben. Und da möchte ich mal ein paar Vorbemerkungen machen über Liebe im allgemeinen Sinne. Ihr fahrt alle Auto, ihr fahrt über die A4, A9, A45. An jeder zweiten Autobahnbrücke steht irgendwo mit Graffiti draufgesprüht: Julia, ich liebe dich. Du kannst heute an eine normale Realschule gehen oder auf den Marktplatz gehen und kannst Leute fragen, was versteht ihr unter Liebe? Und ihr bekommt ein Sammelsurium von Definitionen, sodass wir auch da wieder völlig konfus werden und nichts anderes haben, als dass wir zur Bibel gehen und die Bibel fragen: Gott, was verstehst du eigentlich über Liebe? Und es gibt wahrscheinlich keinen Begriff, über den die Bibel so viel uns berichtet wie über Liebe. Das finde ich erstmal sehr interessant. Und das erste Mal, vielleicht können wir das auch mal lesen, ihr kennt die Stelle alle, wo Gott etwas von Liebe sagt, die gibt uns auch den Schlüssel zu verstehen, was Liebe eigentlich ist. Das ist 1. Mose 22. Es ist die Geschichte von Abraham und Isaak. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte, und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Wir wissen, dass diese Geschichte eine vorbildhafte Bedeutung hat und eigentlich davon redet, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Und das, was die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn ausmacht, ist Liebe. Das sagt mal Punkt 1. Zwischen den Personen der Gottheit existiert eine Beziehung und diese Beziehung ist durch Liebe gekennzeichnet. Und dann macht Gott bei der ersten Stelle auch klar, was Liebe tut. Und ich finde das ganz markant. Und wenn ihr euch nur das merkt hier und dann wieder nach Hause geht, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Liebe gibt. Immer. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh hin und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Liebe gibt. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben empfange. Das ist ein Prinzip. Wenn wir über Liebe reden, dann reden wir meistens so darüber, dass wir Liebe einfordern. Wir klagen unsere Frau an: Warum liebst du mich nicht? Wir verstehen darunter: Du musst doch mich lieben. Aber wenn wir über Liebe nachdenken, dann bedeutet es, dass wenn ich liebe, dass ich automatisch anfange zu geben. Dass Liebe immer gibt und nie etwas einfordert. Dann einige Stellen aus dem 5. Buch Mose. Ich finde das 5. Buch Mose eines meiner momentanen Lieblingsbücher. Das ändert sich natürlich immer mal, aber weil ich den Eindruck habe, nach diesen ganzen historischen Beschreibungen der ersten vier Bücher Mose, auf einmal öffnet Gott sein Herz im fünften Buch Mose. Und dann fängt er an zu erzählen, durch Mose seinem Volk, wie er eigentlich fühlt und wie er denkt. Und das finde ich ja sehr interessant. Also ich kann mit meinen Kindern eine Weile technisch umgehen. Ja, ich kann ihnen sagen, Freunde, bring mal Müll raus und du stellst noch das Fahrrad weg und du machst das und du machst jenes. Aber irgendwann muss mal der Punkt kommen, wo ich ihnen sage, Mensch, du, wie geht's dir eigentlich? Was war denn heute in der Schule los? Und du siehst nicht gut aus, du siehst irgendwie traurig aus. Und dann erzähle ich ihm, was so in mir vorgeht, was ich auf Arbeit erlebt habe, dass ich einen total belastenden Telefonanruf hatte oder dass ich Kopfschmerzen habe oder was weiß ich. Jedenfalls, dass ich ihm mal mitteile, was ich mir so denke, was in mir vorgeht. Und das sind ja Momente, die sind für die Kinder eigentlich viel wichtiger, als den Müll rauszubringen. Deswegen finden die das auch nicht so wichtig. Und im fünften Buch Mose, das geht schon gleich so los, dass Gott zum Beispiel in Kapitel 1 sagt, wisst ihr, mein Verhältnis zu euch als Volk, das ist so, als wenn ihr mein vierjähriger Sohn wärt. Und er sagt in 5. Mose 1, Vers 31 zum Beispiel, in der Wüste, wo du gesehen hast, dass Jehova dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Das ist für die ersten 10 Minuten ein sehr glücklicher Moment, einen eigenen Sohn auf den Schultern zu haben. Nach einer Stunde wird es absolut belastend. Gott hat das 40 Jahre getan. Und er wendet so ein zärtliches Bild an, er sagt, du Mensch, du bist wie ein Sohn für mich, den ich auf meinen Schultern getragen habe, die ganze Zeit. Und dann gibt es drei Stellen, die wollen wir kurz lesen, in 5. Mose 4, wo Gott seinem Volk mal mitteilt, was ist das letzte Motiv in seinem Handeln mit seinem Volk. Ich mache das ein bisschen schnell, weil wir ja auch nicht so viel Zeit haben heute. 5. Mose 4, Vers 37. Und darum, dass er deine Väter geliebt und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht weil euer mehr wären als aller Völker, hat Jehova sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen Jehovas Liebe zu euch. 5. Mose 10, Vers 15. Jedoch deinen Vätern hat Jehova sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat euch ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt. Dann noch die zwei Stellen aus Sprüche 3. Das heißt, glaube ich, Vers 11 und 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung Jehovas und lass dich seine Zucht nicht verdrießen, denn wen Jehova liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Das ist ein Schlüsselvers, wo Gott sagt, der Beweggrund für meine Zucht mit dir, und Zucht ist bei Gott also nicht immer Gartenschlauch, sondern Zucht bedeutet ziehen, ein Kind an der Hand nehmen und es ziehen in eine Richtung, da wo es hin soll, das ist die Basis, woraus wir später das Wort Erziehung abgeleitet haben. Und das meint auch Zucht. Zucht ist eine Zusammenfassung aller Bemühungen Gottes, uns dorthin zu bringen, wo er uns maximal segnen kann. Das kann man als Zucht bezeichnen. Ein Beispiel für die Liebe Gottes finden wir in 2. Samuel 25. Das gibt's gar nicht. Kann mir jemand sagen, warum ich das da hingeschrieben habe? War das vielleicht 1. Samuel 25? Ich weiß es nicht, vergesst es bitte. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das macht noch einmal klar, dass Gott also dieser Eigenschaft, die er dem Menschen gegeben hat, etwas ganz Großes beimisst. Er sagt, Glaube vergeht, wenn wir den Herrn sehen, Hoffnung vergeht, aber es vergeht nicht die Liebe. Die Liebe wird einfach bleiben. Und es gibt ja ein Lied in Offenbarung 1, Vers 6, was wir normalerweise singen, wenn wir auch im Himmel sind. Und das Lied bringt zum Ausdruck, dem, der uns liebt und uns, na, das ältere Semester bitte, versöhnt, ja, von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Dankeschön. Das heißt, im Himmel erinnern wir uns daran, dass die Beziehung, die wir haben zu Gott, eine Beziehung ist, die aus Liebe resultiert. Jetzt gibt es einige Aufforderungen, die Gott einfach festgelegt hat. Und für den Mann gilt nach Epheser 5, Vers 25: Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Bei dem Mann ist es also ziemlich einfach herauszukriegen, was Gott ihm für einen Platz zugedacht hat und was er auch für eine Rolle hat. Und es ist die Verantwortung des Mannes, seine Frau zu lieben. Was bedeutet das jetzt? Am Valentinstag einmal Milka für 1,79 aus dem Plus mitzubringen? Oder was Leute heute so als Liebe hinstellen? Oder bedeutet es das, was die Bibel sagt? Und die Bibel sagt: Liebe deine Frau so, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Gegenfrage: Wie hat Christus seine Versammlung geliebt? Er hat sich für sie hingegeben. Werner hat mir mal vor vielen Jahren so eine lustige Begebenheit erzählt, wo ein Mann wohl einen Seelsorger angerufen hat und er hat gesagt: Du, ich habe den Eindruck, ich liebe meine Frau zu sehr. Könnte das schädlich für sie sein? Na, wusste der nicht so richtig, was er sagen sollte. Und dann sagt er: Naja, also ich würde einfach mich an das biblische Muster halten. Das ist eine gute Idee. Wie meinst du das? Naja, du solltest dich also für sie hingeben, zur Not in den Tod, aber auf keinen Fall weitergehen. Ach so, ja, gut. Dann wusste er also, dass er nicht so in der akuten Gefahr steht, seine Frau zu sehr zu lieben. Und ich glaube, dass das allgemein gesehen heute nicht unser Problem Nummer eins ist, ja, dass wir unsere Frauen zu sehr lieben. Aber die Art der Liebe wird hier beschrieben. Und das ist eine Liebe, die aufopfert, die mitleidet. Wir denken an den Herrn, der auf dem Hügel gesessen hat, hat auf Jerusalem geschaut und er hat einfach geweint. Er hat geweint über eine Frau, die er haben wollte und die ihn nicht haben wollte. Und er sagt, vielleicht können wir das mal lesen, weil es gibt ja doch Stellen über den Herrn, die sehr zu Herzen gehen sind. Ich glaube, das steht aber nur in Lukas, dass er wirklich weint, ja. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke. Lukas 19, Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du erkannt hättest und sich selbst an diesem und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Er hat mitgelitten. Er hat Fürsprache eingelegt und er hat sie geheiligt. Das lesen wir, wenn wir Epheser 5 weiterlesen, dass sein Dienst also bis heute nicht aufhört. Das steht ja in Johannes 5, mein Vater wirkt und ich wirke. Und dieser Dienst des Herrn geht bis heute weiter, auf dass er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Und er möchte sie sich selbst verherrlicht darstellen. Und es gibt eine sehr schöne Zusammenfassung in 1. Korinther 16, Vers 14, wo es heißt: Alles bei euch geschehe in Liebe. So, und das müssen wir uns jetzt natürlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt drei Parallelstellen, die kennt ihr alle im Kolosserbrief. Und es gibt eine weitere Stelle, auf die wir dann noch kommen. Vielleicht können wir sie aber auch gleich lesen, in 1. Petrus 3, die eigentlich jeder Ehemann alle 4 Wochen lesen sollte. Und dort wird Liebe noch anders beschrieben. Da heißt es in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer, gleicherweise wohnet bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Es ist ja ein allgemeiner Gedanke, den man in fast allen Büchern findet, dass Gott sagt, das, was uns schwerfällt, gerade das sollen wir tun. Die Männer sind vielleicht nicht dazu geboren zu lieben. Und Gott sagt, weil uns das mangelt, deswegen legt ihr den Finger darauf. Die Frauen sind nicht dazu geboren, sich unterzuordnen. Und Gott sagt, gerade deshalb möchte ich darauf den Finger legen. Und das müssen wir Männer uns natürlich auf der Zunge zergehen lassen. Dass wir eine Grundhaltung zu unseren Frauen haben oder sie entwickeln, die diese Liebe als Motiv hat. Und Liebe ist kein Gefühl. Liebe bekommt man nicht wie eine Grippe. Das haben wir mal mit jungen Leuten ausdiskutiert, wo wir sie gefragt haben, was denkt ihr eigentlich, was Liebe ist? Das kommt ja immer mal im Leben eines Teenagers vor, dass er merkt, bei mir spielen jetzt die Hormone verrückt. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was los ist und ich bin eben verliebt. Was soll ich dagegen machen? Und damit würden wir sagen, Liebe bekommt man wie eine Grippe. Man kann sich einfach nicht dagegen wehren. Du kannst eine Grippeschutzimpfung machen, kannst keine Liebesschutzimpfung bekommen. Aber das ist nicht wahr. Liebe ist nach Gottes Gedanken ein Willensakt. Denn Gott hat uns geliebt, weil er wollte. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich hoffe auch, dass ihr jetzt das euch aufschreibt und dann hinterher ruhig eine Frage stellt, wenn ihr meint. Aber ich bin überzeugt, dass Liebe auch ein Willensakt ist. Es ist natürlich eine Kombination, die unser Gefühl angeht, die unsere Seele angeht. Aber es ist eigentlich eine Ausrede, wenn wir sagen, ich kann den nicht lieben. Die Frage ist, will ich den lieben? Es gibt einen herrlichen alten Choral, der heißt, ich will dich lieben, meine Stärke. Haben wir gestern sogar im Liederbuch gefunden, wo der Liederdichter immer wieder unterstreicht, ich möchte das gerne. Ich habe dich angeschaut, Herr, und ich möchte dich gerne lieben. Ich will dich lieben. Das ist also eine Säule, die ein Mann eigentlich, oder nicht nur eigentlich, er darf sie nicht vergessen. Und das Schöne ist, dass das eine Liebe ist, die nach 3 Jahren nicht aufhört. Es kann sein, dass wir Veränderungen unterliegen. Gott helf, hat mich kaum wiedererkannt. Ich ihn schon, weil sein Haarwuchs schon seit langen Jahren konstant ist. Bei mir haben die Haare erst abgenommen. Und es kann sein, dass wir uns als Menschen einfach verändern. Und es ist so, wir verändern uns. Und wenn ich in 20 Jahren noch hier sein sollte und nach Gummersbach komme, ich sehe garantiert noch grauer aus und noch etwas verfallener. Das ist so. Was nicht verfällt und was nicht grau wird, das ist die Liebe, die Gott uns in die Herzen gegossen hat. Und ich habe gestern schon gesagt, mich fasziniert aus vieler Hinsicht die Ehe von Abraham und Sarah, weil sie eine natürliche Ehe war, weil sie durch Höhen und Tiefen gegangen ist, aber weil sie damit endet, dass ein alter Mann am Grab seiner alten Frau steht und über sie weint. Und die Frau war 127 Jahre alt. Und das möchte Gott auch, dass die Liebe zunimmt, dass sie stabiler wird, dass sie tragfähiger wird und dass wir am Ende wirklich über unsere hoffentlich 127-jährige Frau, wenn sie stirbt, weinen können. Ich habe noch ein Beispiel genommen, was ich sehr interessant finde. Vielleicht können wir das kurz lesen aus dem Propheten Sacharja. Dort gibt es diese Geschichte mit diesen beiden Stäben. Vielleicht ist die nicht jedem so ganz geläufig von den jungen Leuten. Ich lese ab Vers 7, Sacharja 11, Vers 7. Und ich weidete die Herde des Würgens, mithin die Elenden der Erde. Und ich nahm mir 2 Stäbe. Den einen nannte ich Huld und den anderen nannte ich Bande. Und ich weidete die Herde. Vers 10. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Vers 14. Und ich zerbrach meinen 2. Stab, die Bande, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Und ich finde, dass Gott dort eigentlich ein Geheimnis lüftet. Er sagt, jede Beziehung besteht aus 2 Stäben, immer. Und der eine Stab ist Huld und der andere Stab ist Bande. Ich bin mal früher Elektriker gewesen und wir mussten Freileitungen ziehen. Und eine Freileitung besteht, damals jedenfalls zu guten alten DDR-Zeiten, in der Mitte aus einem Stahlseil, und außen aus einem Aluminiumleiter. Das Stahlseil brauchen wir, um einfach über die langen Spannweiten die Leitung überhaupt die Festigkeit zu geben. Sonst würde die zerreißen, weil Aluminium die Festigkeit nicht aufnehmen kann. Aber das Aluminium ist dazu da, den Strom zu leiten. Eins ohne dem anderen wäre sinnlos. Das heißt, so eine Sache hat eine innere Beziehung und eine äußere Beziehung. Und Gott vergleicht seine Beziehung zu seinem Volk mit 2 Stäben. Und er macht das klar, dass eine Beziehung immer 2 Komponenten hat. Denn die eine Komponente ist eine innere Beziehung, die du hast zu deiner Frau oder zu deinem Mann. Und die andere Komponente ist eine äußere Beziehung. Du trittst nach außen hin in Erscheinung. Ihr wohnt in einem Haus. Ihr schlaft in einem Zimmer. Ihr esst aus einem Kühlschrank. Ihr fahrt zusammen in den Urlaub. Ihr tretet zusammen in der Gemeinde auf. Ihr bildet eine Familie, ihr habt ein äußeres Erscheinungsbild und das ist der Stab Bande. Aber das, was an sich niemand sieht, ist, dass ihr einen 2. Stab habt und das ist der Stab Huld oder Güte oder Liebe. Und das ist der, der euch innerlich verbindet. Und Gott macht jetzt hier an Sacharja 11 klar, dass immer zuerst der innere Stab kaputt geht und dann geht der äußere Stab kaputt. Und wir haben heute ganz viele Ehen, die nur noch aus einem Stab bestehen. Und das ist der Stab, dass sie noch in einem Haus wohnen und noch aus einem Kühlschrank essen. Und ich weiß nicht mehr, ob sie noch in einem Zimmer schlafen. Aber der erste Stab ist kaputt gegangen und immer geht der erste Stab kaputt. Und es gab sogar, wer war das, der das Zitat geschrieben hat von den Brüdern im Vorwort von Wims Brüdergeschichte, war das McIntosh oder irgendeiner, er sagt, es gilt auch, Bellet, es gilt auch für unsere Beziehung als Christen untereinander. Was uns zusammenhält, ist der innere Stab. Das ist, dass wir eine Beziehung zum Herrn haben. Wenn mich irgendwas mit Dieter Hese verbindet, dann doch das, dass er denselben Herrn liebt wie ich. Ob wir uns sympathisch sind oder nicht, wir fetzen uns immer schon mal. Aber das ist ein Beweis dafür, dass wir uns auch mögen. Aber an sich hätten wir uns nicht kennengelernt, wenn wir nicht denselben Herrn hätten. Was uns wirklich eine innere Beziehung gibt, ist doch, dass wir beide denselben Herrn haben. Und das ist eine tragende Beziehung. Und wenn diese Beziehung zu unserem Herrn keine Rolle mehr spielt, wenn dieser Stab zerbrochen wurde und wir einfach noch als Konglomerat von Leuten zusammen sind, die schon immer in dem Raum waren und die unbedingt auch zusammenbleiben wollen, was soll denn die Welt denken? Aber wo die innere Beziehung fehlt, dann sagt Gott, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, es wird eine Zeit dauern und der äußere Stab wird zerbrechen. Und ich wünsche uns eben eine Ehe, die aus zwei Stäben besteht. Das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Ich wünsche das auch mir, dass das bleibt, weil diese Stäbe also extrem gefährdet sind. Und der Teufel bedient sich seines Zielfernrohrs und er sagt, es reicht mir durchaus, wenn ich den einen Stab zerstören kann. Wenn diese beiden Menschen sich irgendwann nichts mehr zu sagen haben und die Ehe existiert einfach mechanisch weiter, es geht alles weiter. Und ich habe das wirklich schon, also oft nicht, aber manches Mal auch von mittelalterlichen Ehepaaren gehört, so zwischen 50 und 70 vielleicht, dass sie ganz frustriert reagiert haben, wenn ich sie als junger Aufmüpfiger gefragt habe, seid ihr eigentlich noch glücklich in eurer Ehe? Bist du etwa glücklich? Das geht dich doch nichts an. Oder irgendwie bekommt man eine ganz empfindliche Antwort und ich habe gedacht, nanu, das war vielleicht etwas zu frech oder ich hätte vielleicht eine längere Einleitung machen sollen in meiner Rede. Aber an sich wäre es doch schön, man dürfte jeden fragen, auch wenn er schon 60 ist, bist du eigentlich glücklich in deiner Ehe und in deiner Beziehung? Und dass man das nicht als einen Generalangriff an die eigene Autorität wertet. Also aus diesem Beispiel habe ich ganz viel gelernt. Und das ist ja auch ein Bild, was Gott uns gibt, was wir alle sehr gut verstehen können. Und wenn du heiratest, dann gibt Gott dir zwei Stäbe in die Hand. Und er sagt, pass gut auf. Es hat auch keinen Sinn, wenn du ständig sagst, Frau, ich liebe dich, unheimlich, aber von mir aus kannst du nächstes Jahr ruhig alleine nach Korsika auf Urlaub fahren. Wir müssen auch mal eine Zeit lang getrennt leben. Das frischt eine Beziehung auf. Wer euch sowas sagt, das kannst du alles in die Tonne kloppen. Eine Zeit lang getrennt leben, frischt keine Beziehung auf. Wirklich nicht. Ich habe jetzt 3 Ehen erlebt, die sich dazu durchgerungen haben. Sie haben gesagt, es geht nicht mehr, es hat keinen Sinn mehr, wir können nicht zusammen leben, wir reiben uns nur auf, wir ziehen ein bisschen auseinander für ein Jahr und dann ziehen wir wieder zusammen. Und alle 3 sind nicht zusammengezogen. Und die Kinder sind vor die Hunde gegangen. Das ist nicht die Lösung. Ich hoffe, heute Abend noch eine Lösung aufzeigen zu dürfen. So, das als Einschub, ja? Unter dem Oberthema Liebe. Liebe als das, was trägt. Dann gibt es eine zweite Charaktereigenschaft, die Gott dem Mann zugeordnet hat. Und es gibt ja nur ganz wenige Stellen in der Schrift, wo Gott sagt, ich will. Der Herr Jesus hat nur 2-mal in seinem Leben gesagt, ich will. Jugend bis 20, wer weiß wann und wo. Damit wir uns schon mal an den Seminarstil gewöhnen. Du bist knapp über 20, ne? Also, wann hat der Herr gesagt, ich will? Ja, genau, 21 bist du. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Was hat er noch gesagt, ich will? Eine ganz eigenartige Szene, da kommt einer zu ihm, dem schon die rechte Hand fehlt und der stinkt wie ein Moloch, ein Aussätziger. Und der kommt zu ihm und er sagt, wenn du mich reinigen willst, dann reinige mich. Matthäus 8. Und dann sagt der Herr, ich will, sei gereinigt. Und das ist das, was der Herr will. Er will uns reinigen und er will uns in seine Gemeinschaft bringen. Das will der Herr. Aber dann sagt Gott sehr demonstrativ, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber Gott. 1. Korinther 11, Vers 3. Epheser 5, Vers 22, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Es ist Gottes souveräne Entscheidung, der festgelegt hat, dass der Mann ein Haupt sein soll. Und Haupt sein bedeutet nicht, dass ich mir einen Sessel schnitze, den vergolden lasse, im Wohnzimmer aufstelle, 10 Zentimeter höher als alles andere, mich dorthin setze und sage, ich bin das Haupt. Habt ihr es alle verstanden? Ich weiß nicht, welche Vorstellungen von Haupt sein in euren Köpfen kursieren. Haupt sein bedeutet in erster Linie, dass das Haupt führt und dass es eine Verantwortung trägt und dass wir als Männer uns dieser Verantwortung auch stellen. Christus ist das Haupt der Versammlung. Er führt und er leitet sie. Und der Mann, er soll einfach die Fähigkeit haben zu führen. Und ich habe den Eindruck, wenn man die Bibel liest, dass Gott uns mit Bildern überhäuft von Männern, die es widerlich finden, Haupt zu sein. Und als wenn wir Männer uns auch damit schwer tun, wirklich Haupt zu sein. Und wir finden eine Verschiebung und auch eine problemverursachende Verschiebung dieser beiden Punkte heute in christlichen Ehen, dass der Mann Haupt sein soll im biblischen Sinne und dass die Frau sich unterordnen soll im biblischen Sinne. Und die Frage ist für mich, wo liegt wirklich die Ursache dafür? Eine Ursache, die dann auch zur Folge hat, sehr viel Not und Leid. Und ich behaupte hier, bitte widersprecht mir, die erste Ursache liegt darin, dass wir Männer verlernt haben, im geistlichen und im wirklichen Sinne wirklich zu führen. Und wenn wir nicht führen und Haupt sind, dann bleibt den Frauen nichts anderes übrig, als dass sie die Führung übernehmen. Und dann fangen wir vielleicht an zu schimpfen und zu sagen, ja, was machst du denn da? Aber die erste Ursache, die haben wir selbst geliefert. Ich nenne mal eine Reihe von Beispielen aus der Schrift. Und ich frage euch, wo war Adam, als Eva von der Frucht des Baumes gegessen hat? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wie kam es dazu, dass Adam überhaupt nicht da war, dass auch Eva ihn überhaupt nicht fragen konnte? Hat Adam Eva überhaupt etwas erzählt von diesem Baum, der dort steht, der Baum von der Erkenntnis des Guten und Bösen? Habt ihr schon mal über Manoah nachgedacht? Manoah ist der Vater von Simson. Manoah und seine Frau, der Name der Frau wird überhaupt nicht genannt. Und als Gott diesem Ehepaar erscheinen will, ist der Mann einfach nie da. Ich weiß nicht, ob der in seinem Hobbyzimmer war, ob er Motorradfahren war, wo der immer war, Manoah, ja. Aber Manoah war nie da. Manoah, der war einfach weg. Und Gott redet immer mit der Frau. Und die Frau, die wartet dann, bis abends der Mann mal zu Hause erscheint und sagt, du Manoah, Gott war heute da und hat mit mir gesprochen. Und das liegt an, ja. Ach Mensch, das ist ja schade, dass ich nicht da war. Eine Zeit lang später, wieder, Gott kommt und Manoah ist wieder nicht da. Wieder spricht Gott mit der Frau. Und die Frau ist für ihn praktisch die Ansprechperson, um seine Gedanken mitzuteilen. Und es hätte Manoah sein sollen. Und dann kommen sie endlich ins Gespräch, die beiden, und dann wird es ein wenig besser. Und wir finden so ganz viele Beispiele in der Schrift, allem voran Eli, der eigentlich in seiner Familie führen sollte. Er sieht, wie die Söhne grob sündigen und er sagt, du, das dürft ihr nicht machen. Aber das war seine einzigste Reaktion, zu der er noch Kraft hatte und es endete mit einem kippelnden Stuhl. Also Gott legt einfach Wert darauf. Und ich weiß nicht, wo unsere Diskrepanzen größer sind bei uns Männern. Ob wir die Fähigkeit verloren haben zu lieben, und da möchte ich mir vielleicht noch eine Chance einräumen, aber dass wir die Fähigkeit verloren haben zu führen, das sehe ich als ein ganz großes Problem heute an. Wir machen ja viele Freizeiten, die eigentlich für junge Brüder gedacht sind, so ab 18 Jahre Bibel studieren. Aber wisst ihr, wer kommt? Da kommen keine Brüder mit 18, die kommen mit 28, mit 30, alle unverheiratet. Und wenn ich die frage und sage, sag mal, wollt ihr so weiter durchs Leben schlingern? Dann erzählen die mir so, was sie machen, sie haben einen guten Job und sie fahren mal auf die Lofoten in Urlaub, sie machen eine Erlebnisreise mit Segeln und so. Na, ich sage, und was ist eigentlich mit heiraten? Habt ihr mal vor zu heiraten oder so? Naja, du heiraten, das ist auch, weil da musst du dich ganz schön umstellen, ja. Und dann hört manches auf, ja. Also wir haben eine Mentalität entwickelt, dass wir so da sitzen, ja, und genießen das Leben in vollen Zügen, aber wir denken nicht im Traum daran, dass wir mal irgendwann anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für einen anderen. Und das müssen wir auch lernen. Und Gott will, dass wir das lernen. Und Gott lässt auch keinen Zweifel daran, dass Gott dem Mann diese Verantwortung abnehmen würde. Und deswegen beneide ich manchmal Frauen, die diese Verantwortung vor Gott einfach nicht haben. Sondern Gott stellt uns für unsere Ehe und auch für unsere Familie eines Tages zur Rede und sagt, wie hast du deine Frau geführt, wie hast du auch deine Kinder geführt? Du bist für mich das Haupt und du bist auch für mich der Ansprechpunkt. Eine dritte Stelle macht noch einmal deutlich, aus Kolosser 3, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Die Stelle möchte ich erstmal nur auf den Mann beziehen, dass er also seine Frau führen soll. Führen im positiven Sinne. Kurz eine Definition, was führen bedeutet. Führen bedeutet, dass man das Ziel kennt. Wir haben eine Kinderfreizeit gemacht über Philipperbrief. Kapitel 3 gibt es eine Stelle, da heißt es, hier das Ziel kennend und so rennen wir alle los. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Ja, wie macht man das 8-jährigen Kindern klar? Philipperbrief. Wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte also sehr gute Ideen und mitten in der Bibelarbeit sagte den Kindern, alle mal aufstehen, rausgehen, wir treffen uns unten auf dem Hof. Nur, die waren erfreut, endlich mal eine Unterbrechung, einige wachten wieder auf, alle gingen runter, trafen sich auf dem Hof und dann sagte er, wir machen jetzt ein Wettrennen. Ja, super. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, zwei rannten los und der Rest stand rum, sagte, ja, aber Onkel Bernd, wir wissen doch gar nicht, wohin und wo Start und Ziel ist, sagt er. Das solltet ihr eben gerade mal lernen. Haben die nie vergessen, wie die da alle konfus auf dem Hof standen und der Wettlauf fiel aus. Wenn wir das Ziel nicht definieren, dann kannst du 10-mal sagen, es geht los. Und dann rennen ein paar los, aber die Masse ist natürlich träge, die bleibt stehen. Und ich frage mich manchmal, ob wir unser Ziel kennen. Wenn du heiratest, hast du mal ein Ziel definiert, wo es eigentlich hingehen soll? Was ihr euch vorstellt. Ich muss sagen, dass wir das auch nicht gemacht haben, so richtig aufgeschrieben. Aber uns war eigentlich im Groben klar, wir möchten gerne Gott dienen. Das soll das Ziel sein, dem sich auch alles unterordnen soll. Also führen bedeutet, das Ziel zu kennen. Führen bedeutet auch, Vorbild zu sein. Ich kann meine Familie nicht führen vom Bett aus, indem ich die Tür noch aufmache vom Schlafzimmer und meine Befehle daraus brülle und den Kindern sage, ihr müsst immer schön früh aufstehen. Macht keinen Sinn, ich muss früh aufstehen und muss ihnen klar machen, wie das Leben zu Hause abläuft. Ja, ja, Hanna, ich weiß, du stehst noch eine Viertelstunde eher auf als ich. Darf sie auch. Vorbild sein. Es bedeutet auch Hingabe. Es kostet mich also ziemlich wenig eigentlich, in den Blumenladen zu gehen und für 2,99 im Angebot ein paar ordentliche Schnittblumen zu ergattern und die meiner Frau zu überreichen. Kostet mich keinen Schweiß, relativ wenig Geld und einen Umweg von 3 Minuten. Trotzdem freut sie sich in der Regel drüber, wenn die nicht schon irgendwo eine Woche noch im Auto lagen und ich es vergessen habe dann. Aber Hingabe bedeutet eigentlich etwas mehr. Ein echtes Opfer. Und dann bedeutet Führen auch aus der Gnade leben. Was meine ich damit? Es gibt einen sehr schönen Vers in Epheser 4, Vers 32. Da heißt es, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Es gibt ja auch Männer, die wirklich so etwas Generalhaftes in sich tragen. Und die machen dann so einen Plan und sagen so, das sind die Aufgaben, die werden festgelegt und dann werde ich das kontrollieren, wie das alles abläuft. Aber wenn wir über dem allem vergessen, dass wir in der Führung, die wir ausüben sollen, die Gnade vergessen, die Gnade, die eine Situation erträglich macht und die auch uns daran erinnert, dass wir aus der Gnade leben, das hat mich wirklich mal sehr glücklich gemacht. Ich war schon mal in einer Grundstimmung, wo ich dazu geneigt habe, sehr gesetzlich zu sein, weil ich habe für mich Sachen erkannt und ich wollte die auch tun und ich konnte es partout nicht ertragen, dass andere das nicht so tun wollten. Bis ich dann mal einen Bruder begegnete und der mir gesagt hat, Klaus, in dem Moment, wo du frühs etwas verschlafen, dein linkes Bein aus dem Bett hebst, dann beginnt jeden Morgen die Gnade Gottes mit dir aufs Neue. Du lebst doch aus der Gnade, jeden Tag. Es gibt einen Vers, jeden Morgen sind seine Gütigkeiten neu. Und wenn Gott mich in seiner Gnade nicht ertragen würde, jeden Tag, und praktisch jeden Tag wieder auffüllt. Ja? Meine kleine Tochter, die hat zu Hause so einen Kiosk, da kann man Rider kaufen und Bounty und alles. Und die ist sehr geschäftstüchtig, das werdet ihr merken, wenn ihr mal kommt. Die sorgt abends dafür, dass mal alles schön wieder voll ist. Ja? Dass man am nächsten Morgen die Gäste schön wieder einkaufen, ja? Und sie ihre Kasse etwas aufstocken kann. Und genauso macht das Gott. Jeden Morgen wird alles wieder aufgefüllt. Unser ganzes Gnadenregister ist dann wieder voll. Und ich kann jeden Morgen aus dem Vollen schöpfen. Und Gott sagt nicht, Klaus, pass auf, heute ist Donnerstag, du hast deine Gnadenanteile für die Woche einfach, ist vorbei. Ja? Tut mir leid, aber jetzt müssen wir mal eine andere Sprache reden miteinander. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und wenn wir Gnade und Liebe nicht mehr mit Führung kombinieren können, dann habe ich Angst um unsere Beziehung zu unseren Frauen und auch zu unseren Kindern. Wenn ich aus der Gnade lebe, dann muss ich einfach diese Gnade auch den anderen zugestehen. Und muss ihnen auch in Gnade begegnen können. Das wünsche ich mir und euch. Das Letzte ist die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen und auch Entscheidungen zu fällen. Und das habe ich nochmal an Eli erinnert. Es gibt auch unzählige Begebenheiten in der Schrift, wo wir einfach gefordert waren, Entscheidungen zu fällen und wo Menschen sich sehr, sehr schwer tun damit. Und es ist immer einfacher, einer Verantwortung aus dem Wege zu gehen, wenn es irgendwie geht, und die wegzuschieben und zu sagen, ich ziehe mir diese Schuhe nicht an und ich bin dafür nicht verantwortlich. Und Gott bei aller Gnade und bei aller Liebe entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung, unsere Frau zu führen. Es gibt diese bekannte Geschichte, Eheseelsorge, ein Mann kommt zum Seelsorger und sagt, ich halte es einfach nicht mehr aus, meine Frau, die ist unmöglich, ja. Und dann beschreibt er so ein paar Situationen und dann sagt der Seelsorger, war denn deine Frau schon so, wo du die geheiratet hast? Nee, da war die ja eben ganz anders. Und jetzt in den 20 Jahren ist das völlig anders geworden. Er sagt, da kann ich dir nur mitteilen, es ist deine Schuld. Du hast sie in den 20 Jahren auf diese Weise geführt, dass sie so wurde. Es ist einfach deine Verantwortung gewesen. Und da war ein Gespräch dann sehr schnell zu Ende. Und das wünsche ich mir wirklich, dass wir uns von Gott die Kraft schenken lassen, Verantwortung zu tragen und uns auch in der Verantwortung zu üben. Ein weiterer Punkt, den ich manchmal vermisse, finden wir in 1. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe das mal nur angedeutet. Da steht ein ganz kleiner Nebensatz. Und der Nebensatz heißt, übe dich aber zur Gottseligkeit. Gott erwartet von uns, auch die Frucht des Geistes beinhaltet das, dass wir eine Disziplin an den Tag legen, auch disziplinvoll leben. Und das ist mein ganz großes Manko, das gebe ich euch auch offen zu, dass ich mir sehr oft Dinge vornehme und ich halte sie dann einfach nicht durch. Und da habe ich gefunden, mal in einer Auslegung, dass Üben eigentlich von dem griechischen Wort Gymnos abgeleitet wird. Und dieses Wort wiederum bedeutet nackt sein. Und das habe ich erst überhaupt nicht zusammengebracht, bis ich verstanden habe, es gibt ja manche Kinder, die gehen aufs Gymnasium. Nun bin ich froh, dass die da heute alle noch was anhaben. Aber die Bedeutung ist ja eigentlich, leg alles ab nach Hebräer 12, was dich hindern könnte, einen guten Weg zu gehen, um das Ziel zu erreichen. Und das ist gemeint mit Üben. Üben bedeutet, konzentriere dich doch auf das Wesentliche. Das haben wir mit den Kindern auch mal gemacht, die und dann sind sie hingeflogen und sagen, Klaus, das geht doch alles nicht, was du hier machst. Und so, ja, ich sag, so ist es, wenn ihr als Christen leben wollt. Ihr müsst Dinge, die unwesentlich sind, die am Bein, am Ohrläppchen hängen oder wo sie auch hängen, weg damit. Damit du Kraft hast, Energie hast wirklich das Ziel zu erreichen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ich habe mal 16 Lebensbereiche aufgeschrieben, in denen wir Disziplin brauchen. Ich werde also während dieses Seminars auf Sexualität nicht im Einzelnen eingehen, wobei ich es für ein ganz großes Problem heute halte. Nicht, weil ich das nicht ansprechen möchte, aber weil ich denke, dass es vielleicht in einem kleineren Rahmen besser behandelt werden kann. Wir brauchen Disziplin im Bereich der sexuellen Reinheit. Man hat heute Erhebungen gemacht, dass also 70% aller Christen regelmäßig pornografische Dienste im Internet in Anspruch nehmen. Das kann nicht ohne Auswirkungen auf die Gemeinde bleiben, das kann nicht ohne Auswirkungen auf die Familie bleiben und auch auf die Ehe. Sonst können wir uns was vormachen, was wir wollen. Die Frage ist, wie lösen wir das Problem? Wir brauchen Disziplin im Eheleben, wir brauchen Disziplin in der Vaterschaft, wenn wir denn Kinder haben. Wir brauchen Disziplin in Freundschaften, ich halte Freundschaften für sehr wichtig. Wir brauchen Disziplin in unserer Gedankenwelt, 2. Korintherbrief. Dort heißt es, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam des Christus. Wir brauchen Disziplin in der Hingabe, wir brauchen Disziplin im Gebetsleben, wir brauchen Disziplin im Gottesdienst, wir brauchen Disziplin in der Integrität. Damit ist gemeint, dass ich das bin, was ich sage. Du kannst versuchen, irgendwo was darstellen zu wollen und am Ende bist du es überhaupt nicht. Mir ging das schon mal so, dass ich von Büchern, von Leuten Bücher gelesen habe, mein Bild von ihnen entwickelt, dann habe ich sie getroffen und sie waren wirklich ganz anders. Ich war sehr enttäuscht. Wir brauchen Disziplin in der Sprache. Was reden wir und wann schweigen wir? Wir brauchen Disziplin auf der Arbeit, in der Gemeinde, Disziplin in der Führerschaft, in der Freigebigkeit, im Zeugnis und im Dienst. Es ist ein Versuch, ja. Jeder kann das für sich ergänzen, wenn er sagt, Mensch, Autoputzen noch vergessen oder so, könnt ihr gerne noch dazu schreiben, wenn euch das wichtig ist. Wir sind fertig mit dem Mann. Und ich möchte noch einmal zusammenfassen, dass es eigentlich sehr einfach ist. Weil Gott uns geschaffen hat und Gott wird nicht etwas von uns verlangen, was wir nicht tun können. Das finde ich auch immer sehr schön, wenn man mit Kindern zu tun hat. Man kann ihnen sagen, Gott verlangt nicht etwas von dir, was du nicht tun kannst. Also bitte nicht jetzt die Hände hoch und sagen, ja, das war wieder mal dieses herrliche, vollkommene Bild, aber komme ich eh nicht hin, hat keinen Sinn. Das ist nicht wahr. Sondern Gott möchte in unseren Ehen, und die Ehen sind nun mal die Bausteine einer Gemeinde, einer Versammlung. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr wenig getan haben für die Pflege von ehelichen Beziehungen und auch von Familien. Dass auch die Gemeinde oder eine Versammlung versteht, das ist unsere Verantwortung. Dafür müssen wir was tun. Und vielleicht ist die Veranstaltung so ein Versuch. Dass der Mann dadurch auffallen darf, dass er liebt nach den Gedanken Gottes, dass er führt und dass er diszipliniert lebt.